Soli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Soli Radio. Mein Name ist Jenny Degen.
Und ich bin der Lukas Meili.
Und jetzt geht es nur noch ein paar Tage, bis wieder die Zeit anfängt, wo sich viele Baslerinnen und Basler das ganze Jahr darauf freuen. Sie haben es sicher schon gemerkt, in der heutigen Sendung geht es um die Fasnacht. Weil im Moment die Glicken und Gucken noch an den letzten Vorbereitungen sind und Schnitzelbänke noch an den letzten Pointen fielen, werfen wir hier im Zolli einen fasnachtlichen Blick ins Tierreich. Weil sich verkleiden, eine Larve anziehen und so tun als ob, all das gibt es auch bei den Tieren.
Unser Zolli-Radio-Cortège durch den Zoo startet im Vivarium und fällt als allererstes buchstäblich ins Wasser. Hier im Schaubecken 21 vom Vivarium leben die Falterfische. Und für die etwa 20 cm grossen Korallenfische ist sozusagen das ganze Jahr Fasnacht. Auf ihrem leuchtend gelben Schuppenkleid tragen sie nämlich eine auffällige Maske im Gesicht. Was es mit dieser auf sich hat, das erklärt der Vivarium-Kurator Fabian Schmidt so.
Also es gibt viele Fische, die haben eine Maske und die Maske geht übers Auge. Und die sollte die Tiere schützen. Die Maske ist meistens eine schwarze Binde, wo einfach das Auge drin versteckt ist. Besonders häufig sieht man das bei der Familie der Falterfische. Es gibt auch einen Maskenfalterfisch, der heisst tatsächlich so. Bei dem ist es keine schwarze Binde, sondern einfach ein grosser blauer Fleck, wo das Auge drin versteckt ist. Und die Binde bringt einfach das Auge optisch zum Verschwinden.
Die Evolution hat den Falterfisch die Maske aus einem ganz bestimmten Grund gegeben. Als Schutz gegen Raubfisch. Falterfisch ernähren sich von Algen und Korallen und sind während dem Fressen an einem Hai oder an einem Barracuda mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Durch die Maske wissen die Raubfische aber nicht, wo das Gesicht ist von ihrer Beute. Und das gibt an den Falterfisch einen wichtigen Überlebensvorteil. Raubfisch greifen ihre Beute nämlich aus mehreren Gründen lieber von vorn an, wie der Fabian Schmidt sagt.
Erstens, weil in der Regel vorne am Kopf und im Brustbereich die lebenswichtigen Organe sind. Und auch wenn sie ihn nicht sofort töten können, dann ist er also so schwer verletzt, dass er relativ schnell stirbt und der Raubfisch kann hinten reinschwimmen und ihn auffressen. Wenn er ihn nur am Rücken hinten verwischt oder am Schwanz, dann sind keine lebenswichtigen Organe betroffen und dann kann der Fisch auch weiter schwimmen und das kann sogar ausheilen. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass Fische ja relativ schlecht rückwärts schwimmen können. Das heisst, wenn sie sich bedroht fühlen, dann schwimmen sie nach vorne weg und wenn der Raubfisch auch von vorne kommt, dann schwimmen sie dann praktisch schon ins Maul rein. Und der dritte Grund, warum Raubfische von vorne angreifen, ist praktisch ein Selbstschutz, weil die Schuppenränder sind nach hinten relativ scharfkantig und auch die Flossenstrahlen, die nach hinten abstehen, die sind scharf und spitzig. Wenn er es von hinten fressen würde, würde er sich selber am Maul verletzen und darum will er von vorne fressen.
Der Raubfisch erkennt also am Gesicht, wo vorne und wo hinten ist, bei einem anderen Fisch.
Und woran erkennt er das Gesicht? Das ist hauptsächlich das Auge. Und wenn ich das Auge jetzt eben getarnt habe unter einem blauen Fleck oder einem schwarzen Streifen, dann kann ich das nicht mehr erkennen, dass dort wirklich das Gesicht ist.
Ein anderer Fisch, der das Verkleidungsspiel noch eine Spur weitertreibt, ist im Schaubecki 16 vom Vivarium zu sehen. Und er passt von seinem Namen her auch wunderbar in unseren Zolli-Radio-Cortège. Es ist der sogenannte Vier-Augen-Gaukler. Er ist ebenfalls ein Falterfisch und hat nicht nur ein schwarzes Band über den Augen, sondern er hat hinten am Rücken auch einen grossen schwarzen Punkt, ein sogenanntes Scheinauge. Fressfinden haben so noch mehr das Gefühl, das Gesicht sei auf der Hinterseite des Vier-Augen-Gaukler.
Und die haben praktisch ein Scheinauge entwickelt. Da ist am hinteren Teil vom Körper, meistens am Rücken oder Richtung Schwanzflosse, ein schwarzer Punkt von einem weissen Rand umkreist. Also sieht aus wie Pupillen und Iris. Da ist aber kein Organ dahinter. Das ist einfach nur die Schuppenfärbung in diesem Bereich. Und damit lenkt es eigentlich die Aufmerksamkeit vom Räuber auf ihr Hinterende.
Das ist aber noch nicht alles. Um seine Fressfinde noch mehr zu verwirren, spielt der Vieraugen-Gaukler ihnen sogar etwas vor, wie der Fabian Schmidt sagt.
Der tut, wenn er frisst, immer so ein bisschen leicht rückwärts schwimmen. Das heisst, dass der Räuber eben meint, dort wo der schwarze Fleck ist und durchs rückwärts schwimmen, dass das ein Fisch ist, der in die Richtung flüchtet, geht genau aufs Hinterende und der Fisch, der Vieraugen-Gaukler, der schiesst in die andere Richtung davon. Ist eigentlich ein bisschen Lug und Betrug im Tierreich. Also er tut sein Körperende falsch herum angeben.
An der Fasnacht hat die Maske, oder dort in Basel eben die Larve, seit Jahrhunderten eine ganz bestimmte Funktion. Sie macht einem anonym und man muss zum Beispiel nach einer kritischen Schnitzelbank keine Angst haben, von der Obrigkeit verfolgt zu werden. So wie das früher durchaus der Fall sein konnte, wenn man sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Und wer könnte im Vivarium die repressive Obrigkeit besser verkörpern als der Kaiserfisch? Bei diesen Tieren mit dem royalen Namen sind die Jungen ganz anders gefärbt wie die Erwachsenen. Sie sind sozusagen verkleidet. Sie machen das aber nicht aus reinem Vergnügen, sondern als Schutz vor Repression.
Und das liegt daran, dass Kaiserfische relativ territorial sind. Da sind eigentlich einzelne Weibli-Gruppen, wo es ein Männli gibt, wo keine andere bei sich duldet. Und wenn die Jungfische völlig anders gefärbt sind, dann erkennt er es nicht als Artgenossen und lässt sie in Ruhe. Wenn sie jetzt schon die adulte Färbung hätten, dann würde es vertrieben. Vor allem vom Vater, zum Teil aber auch von den Weibli. Und so tut er sich im Prinzip in einer anderen Farbe tarnen und kann so zusammenlegen. Man hat früher ist man davon ausgegangen, wo man das gesehen hat, dass das zwei verschiedene Fischarten sind, bis man gemerkt hat, ja, der muss noch wachsen, der muss grösser werden und dann färbt er sich komplett in die erwachsene Färbung um.
Die Narrenfreiheit geht ein paar Jahre, dann wandelt sich das Jungtier zum erwachsenen Kaiserfisch und seine Körperzeichnung verändert sich. Der Fisch legt sozusagen seine Verkleidung ab und wird von dann an von den anderen nicht mehr toleriert.
Und es muss dann so lange davor schwimmen, bis es Gebiet findet, wo kein anderer Kaiserfisch das Territorium für sich beansprucht. Also irgendwo, wo einer gestorben ist oder etwas noch nicht besiedelt ist, dort kann er dann sein eigenes Revier aufbauen.
Schönes Kostüm gehört für viele aktive Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zur Grundausstattung. Während vielen Monaten wird genäht, gekleistert und verziert, um an der Fasnacht prächtig daherzukommen. Etwa zur gleichen Zeit, nämlich am Anfang der Brutsaison, legen auch viele Vögel im Zolli ihr Schlichtkleid ab und schlüpfen ins Prachtkleid. Zum herauszufinden, was das genau ist, führt uns unser Cortège drum zu der Vogelkuratorin Jess Bohrer.
Ein Prachtkleid ist wie ein farbiges Gefieder oder zum Teil auch Hautpartien, die farbiger sind. Und das wird gebraucht, um einen Partner anzuwerben, dass sie so richtig Eindruck machen können. Der Nachteil des so farbig sein ist natürlich, dass man weniger gut getarnt ist.
Der Wechsel von Schlichtkleid und Prachtkleid kann man im Zolli zum Beispiel bei den Pelikanen gut beobachten.
Also da haben wir zum Beispiel die zwei Pelikanarten. Die machen beide auf ähnliche Art ein Prachtkleid. Beide wechseln um den Kopf und um den Halsbereich die Federn auswechseln und machen längere Schmuckfedern. Bei den Kreuzkopfpelikanen ist das sehr gut zu sehen. Die werden sehr kreuzköpfig. Die rosa Pelikan machen eine Beule vorne auf dem Kopf und die Hautfarbe im Gesicht verändert sich auch. Und bei den Kreuzkopfpelikan wird der Sack unten am Schnabel wird auch sehr farbig, so richtig knallorange. Und da ist im Schlichtkleid viel blasser.
Während die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler bloß während wenigen Tagen im Jahr ihr Prachtkleid schlüpfen dürfen, ist bei den Vögeln die Fasnacht um einiges länger.
Genau, und das ist auch von Art zu Art, kann das ein bisschen verschieden sein, aber das Prachtkleid wird für die Brutzeit ausgebildet. Also normalerweise irgendwann im Frühling legen sie sich, oder auf den Frühling hin, auf den Anfang der Brutsaison, legen sie sich das Prachtkleid zu und dann mausern sie erst nach dem Ende der Brutsaison wieder ins Schlichtkleid zurück, also im Herbst. Und es gibt Arten, die wirklich relativ kurze Zeit, nur ein paar Monate im Schlichtkleid sind.
So werden also bei den Vögeln aus den drei schönsten die 300 schönsten Tage.
Wir haben jetzt viel über Maskierungen bei dir gehört. Aber was wäre die Fasnacht ohne Trommeln und Pfeifen? Ein Morgenstreich? Ja, die ganze Fasnacht wäre ohne das schlicht undenkbar. Trommeln und Pfeifen gibt es auch in der Tierwelt. Unter den Vögeln hat es sogar ein paar meisterhafte Pfeifer, die nicht einmal zu früh aufstehen scheuchen. Was man hier hört, ist eine Amsel. Sie pfeift im Frühling schon ganz früh am Morgen und macht einen Morgenstreich durchaus Konkurrenz. Wobei, wenn die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler aus den gleichen Gründen pfeifen wie die Vögel, dann gäbe dieser Morgenstreich ziemlich sicher nie einen erdruckenden.
Singen ist meistens entweder Revierverteidigung. Also sagen, ich bin da, das ist mein Revier, kommt nicht in mein Revier. Oder zur Anwerbung von einem Partner oder von einer Partnerin.
Ob der zweite Grund auch auf die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zutrifft, das lassen wir an dieser Stelle offen. Fest steht aber, dass auch viele Vögel nicht das ganze Jahr über pfeifen, sondern nur während der Brutzeit, wie Jess Bohrer sagt.
Also viele Vögel haben in der Brutzeit haben sie ein Revier, weil sie dort genug Ressourcen haben, um ihre Jungtiere aufziehen können. Oder sie wollen ihr Nest verteidigen oder was auch immer. Das heisst, sie singen dann, sie singen zum Partner anwerben, aber wenn sie den Rest des Jahres kein Revier haben, dann singen sie dann eher nicht.
Die Vogelwelt kennt aber nicht nur ausgezeichnete Pfeifer, sondern auch virtuose Tambouren. Eine Art ist im Zolli im Moment gerade wieder sehr gut zu hören. Es sind natürlich die Weissstörche. Auch sie klappern nicht das ganze Jahr durch gleich fest.
Also sie klappern viel, wenn sie auf den Hörst ankommen. Also gerade am Anfang, wenn sie zurückkommen. Oder auch die, die über Winter da sind, wenn sie zuerst zurück auf ihre Hörst gehen, dann hört man sie dort klappern zuerst, auch nur mit Männchen oder zum sagen, da, ich bin wieder da, das ist mein Horst. Und wenn aber ein Paarchen wieder zusammenfindet oder sich ein neues Paarchen bildet, dann klappern sie auch zusammenklappern. Also es ist halt einfach der Horst mehr als ein Revier, weil sie jetzt zum Teil relativ nah beieinander nesten, aber das ist wie ein Revier in Anspruch nehmen. Sie können auch verschieden klappern, also sie können nicht nur so das typische Klappern, das wir am ehesten kennen, ist ja relativ schnell, aber es gibt auch, sie machen auch andere Geräusche mit dem Schnabel, wo sie ganz leislich und nur kurz klappern oder so einzelne Töne, wie sie zum Beispiel die Jungvögel warnen, dass jemand in der Nähe ist oder irgendwie so etwas, dass sie ruhig sitzen sollen. Also sie können ein bisschen auf verschiedene Arten klappern.
Wie das für einen Cortège üblich ist, kommen wir zum Schluss wieder am Anfang zurück. Weil auch im Vivarium gibt es begnadete Perkussionisten. Ein Beispiel dafür ist der vorher schon erwähnte Imperator-Kaiserfisch im Schaubecki 21. Er macht in bestimmten Situationen Trommelgeräusche, die man auch im Publikumsbereich kann hören kann, wenn man sich achtet. Hier nochmal der Fabian Schmidt.
Das machen sie vor allem, wenn sie aufgeregt sind. Also wenn es zum Beispiel ein Futter gibt, dann kann man das hören. Man hört sogar im Besucherraum. Im Prinzip tun sie Rippenbögen auf die Schwimmblase hauen. Die Schwimmblase dient dazu, dass der Fisch praktisch kann schweben im Wasser und ihn am Schwimmen haltet. Und das ist ein grosses Resonanzorgan, wo das dann entsprechend widerhallt. Und so ist der Fisch eben nicht wirklich stumm wie ein Fisch, sondern man kann ihn hören.
Und wie tönt das? Wirklich wie ein Trommeln?
Wie so ein Klopfen, ja, so auf den Tisch klopfen. Das könnte man vergleichen. Wenn man so etwas im Vivarium hört, dann könnte es der Kaiserfisch sein. Ja.
In diesem Sinn wünschen wir allen aktiven Trommlerinnen und Trommler eine möglichst klangvolle Schwimmblase und allen anderen eine schöne Fasnacht.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.